Sagt euch der Name David was in der Bibel? Ja, ja. Ich frage deshalb, weil vor 3 Wochen der David schon mal eine Rolle gespielt hat im Gottesdienst. Am letzten Sonntag ging es überhaupt um David. Und ich habe hier im Gottesdienst gesessen und da war diese Predigt so als Konzept schon fertig und habe gedacht, sag mal, nächsten Sonntag kommt doch der David schon wieder vor. Aber erst gegen Ende und nur kurz. Ich habe mir vorgenommen, heute mal keine so eine Themenpredigt zu halten, wie das bei uns ja meistens ist, und habe mir dann das mit der Verantwortung ein bisschen aus den Fingern gesogen, ehrlich gesagt. Habe aber gemerkt, dass es doch eigentlich ganz gut passt, verantwortlich vor Gott leben. Ich möchte heute eine Predigt halten, wie das früher üblich war. Es wird ein Text vorgenommen und ausgelegt. Das heißt, ich versuche herauszufinden, was hat diese Erzählung, die ich euch gleich vorlese, uns zu sagen, was hat die für eine Bedeutung für unsere Zeit, für unsere Gemeinde, für unser Leben. Ich will da kurz vorweg schicken, das Volk Israel war ja von Gott nach Kanaan geführt worden, das Land, das Gott ihnen versprochen und gegeben hatte. Und dieses Volk war aber also kein richtiges Volk sozusagen, sondern das waren 12 Stämme, die zusammen gelebt haben, wo jeder Stamm auch so ein bisschen sein Ding gemacht hat und die Sachen, die gemeinsam zu klären waren, dafür gab es Zusammenkünfte und sogenannte Richter. Und die Richter, wie der Name schon sagt, die haben Streitigkeiten geschlichtet, die haben aber auch, wenn es sein musste, das Volk in den Krieg geführt oder haben auch als Propheten den Willen Gottes den Leuten zugesprochen. Der letzte dieser Richter war ein gewisser Samuel und um den geht es hier zunächst. Ich lese aus dem 1. Buch Samuel den Anfang des 8. Kapitels. Als Samuel alt geworden war, setzte er seine Söhne als Richter ein für Israel. Und der Name des ersten erstgeborenen Sohns war Joel und der Name seines zweiten war Abia. Sie waren Richter in Beersheba. Aber seine Söhne gingen nicht auf seinen Wegen, sondern waren hinter dem Gewinn her, nahmen Bestechung an und beugten das Recht. Und alle Ältesten Israels versammelten sich und kamen zu Samuel nach Rama und sie sagten zu ihm, sieh, du bist alt geworden und deine Söhne gehen nicht auf deinen Wegen. Nun setze uns einen König ein, damit er uns Recht verschaffe, so wie es bei allen Nationen ist. Samuel aber missfiel, dass sie sagten, gib uns einen König, damit er uns Recht verschaffe. Und Samuel betete zum Herrn. Und der Herr sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volks in allem, was sie dir sagen, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen. Moment mal, da stimmt doch irgendwas nicht. Also, man kann das ja verstehen, wenn die Leute sich sagen, wenn der Samuel eines Tages gestorben ist, da sind wir hier 2 Ganoven ausgeliefert, das wollen wir nicht. Ob das eine gute Idee war, sich dann König zu wünschen, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber wieso, sagt Gott, mich haben sie verworfen? Wird da möglicherweise etwas gar nicht ausgesprochen, was die Leute aber im Herzen hatten? Und genau das, glaube ich, und genau das hat mit uns zu tun. Sie wollten nämlich, und da sind wir bei der Verantwortung, sie wollten nicht mehr verantwortlich sein für ihr Leben. Mit so einem König, das hat alles so seine Nachteile, aber es ist auch bequem, denn wenn der König was sagt, dann muss man das ja machen und dann ist man selber nicht mehr verantwortlich. Bisher hatten die Israeliten gewissermaßen in einer direkten Beziehung zu Gott gelebt, also eine Theokratie, eine Gottesherrschaft. Gott hatte viele Gesetze erlassen, die das gesamte Leben gut geregelt haben. Danach haben die Leute versucht, sich zu richten und waren also Gott auch verantwortlich. Und jetzt haben sie die Gelegenheit gesehen, wir wollen lieber einen König haben, da können wir die Verantwortung abgeben. Der König erlässt Gesetze und da muss man sich ja danach richten. Sie waren bereit, Freiheit abzugeben, Unfreiheit in Kauf zu nehmen, im Tausch dafür, dass sie auch Verantwortung für ihr Leben abgeben konnten. Ich würde meinen, es ist ein schlechter Tausch, aber es gibt viele Menschen, die genau so denken. Lieber ein bisschen mehr Unfreiheit und dafür weniger Verantwortung. In unseren Tagen erleben wir das, dass der Staat sehr vieles regelt, überreguliert, ist jetzt das Stichwort dazu. Und es gibt Menschen, denen ist es noch nicht genug. Also normalerweise ist es ja so, alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Aber es gibt Leute, die wollen ihre Verantwortung so abgeben, dass sie sagen, am besten wäre es, der Staat würde auch noch das, was gut ist und was erlaubt ist, tatsächlich auch per Gesetz erlauben. Damit wir ja alles richtig machen und selber keine Verantwortung für unser Leben übernehmen müssen. Aber auch geistlich hat das für uns eine Bedeutung, denn jeder von uns, der Jesus nachfolgt, ist ja verantwortlich für sein Leben vor Gott. Wir leben in Verantwortung vor Gott und für unsere Nächsten. In der Gemeinde sind wir alle verantwortlich. Und da kann es passieren, der Stefan ist jetzt schon weg, glaube ich, aber kann es passieren, dass der Pastor in der Gemeinde sitzt und es predigt jemand anders. Weil wir alle verantwortlich sind und es gibt ganz viele Dienste und Aufgaben in unserer Gemeinde, die in aller Stille wahrgenommen werden, ohne die die Gemeinde nicht funktionieren und leben könnte. Und wir sind alle verantwortlich. Und wir hoffen, dass wir alle das auch gut bewältigen, was wir für Aufgaben übernommen haben. Und wir sind verantwortlich vor Gott und da stellt sich nochmal eine ganz besondere Frage, finde ich, die in den letzten Jahren uns ganz aus dem Blick geraten ist. Jesus selbst hat davon gesprochen, Paulus hat öfters davon gesprochen, die Bibel ist eigentlich voll davon, die Ankündigung eines Gerichtes. Also wir leben unser Leben ja nicht einfach so und alles wird gut. Unser Leben wird einmal beurteilt werden. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal davon was gelesen oder gehört habt. Also bei mir ist das lange her. Und die Tatsache, dass uns das nicht schmeckt und dass wir das irgendwie verdrängt haben, heißt ja nicht, dass es nicht stattfinden wird. In welcher Weise, das weiß ich auch nicht. Und was das bedeuten wird, ich weiß, dass ich von Jesus erlöst bin und dass ich das ewige Leben geschenkt bekommen habe, aber ich weiß auch, dass mein Leben einer Beurteilung unterliegt. Und diese Bewegungen sind ja immer so Pendelbewegungen. Jetzt sind wir ziemlich weit, finde ich, mit dieser Pendelbewegung. Wir haben den rachsüchtigen Gott zu einem lieben Gott gemacht. Und man kann erwarten, dass das Pendel jetzt langsam wieder zurückschwingen wird. Und ich bin gespannt, wie das werden wird, wie wir uns selbst verändern werden. Und ich hoffe, dass wir nicht dahin zurückkehren, wie es schon mal gewesen ist, dass aus lauter Angst vor Gott, unberechtigter Angst vor Gott, dann Regeln, ja Verbote aufgestellt wurden, dass Christen nicht ins Kino gehen dürfen oder nicht ins Theater und nicht tanzen und lauter so ein Quatsch dahin. Will ich jedenfalls nicht zurück und hier hoffentlich auch nicht. Wir leben aber in Verantwortung vor Gott. Und die Israeliten damals, die haben gesagt, nee, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen einen haben, der uns sagt, wo es lang geht. Manchmal wünschen sich Leute einen starken Mann. Kennt ihr das? Ich denke, das geht in dieselbe Richtung. Das wäre der eine Grund, oder der eine Grund, der nicht ausgesprochen worden ist. Und der andere, sie wollten sein die anderen. Die anderen Reiche ringsumher, die hatten nämlich alle einen König. Die Israeliten waren die einzigen, die irgendwie da eine Ausnahme gemacht haben. Und sie wollten nicht mehr anders sein als die anderen. Gott hatte sich dieses Volk ja gebildet, aus einem einzigen Ehepaar über Jahrhunderte ein Volk entstehen lassen. Und dieses Volk hatte eine Aufgabe, es sollte zeigen anhand dieser Gesetze, die Gott erlassen hatte, dass es gut ist, Gott zu folgen und Gott anzubeten. Und sie sollten eben anders sein als die anderen. Der biblische Fachbegriff für anders heißt heilig. Sie sollten heilig sein. Und heilig heißt ja nicht irgendwie besonders heilig, hätte ich es mal gesagt, nicht also besonders gut, sondern herausgerufen. Das ist eigentlich was Passives. Ich bin herausgerufen von jemand anders, nämlich von Gott. Und ich bin heilig. Ihr übrigens alle auch. Das wisst ihr, ne? Die Briefe des Paulus, die beginnen immer an alle Heiligen in Philippi und in Ephesus und sonst wo. Wir sind alle Heilige. Nicht, weil wir ein besonders gutes Leben führen würden, sondern weil Gott uns herausgerufen hat. Das heißt, heilig zu sein. Petrus hat in seinem Brief das so schön formuliert. Wir sind aus der Finsternis herausgerufen in sein wunderbares Licht. Die Israeliten wollten das nicht, heilig sein. Aber wir sind berufen zum Heiligsein. Wollen wir das? Willst du das? Das ist ja eine persönliche Frage. Willst du eigentlich heilig sein? Willst du einer sein, der ja nicht richtig dazugehört? Einer, der nicht alles mitmacht? Das bedeutet übrigens nicht Absonderung. Jesus hat mal gesagt, dass wir als seine Nachfolger zwar nicht von der Welt sind, aber in der Welt leben. Das heißt eben nicht, so wie das früher üblich gewesen ist, da und da darfst du nicht hingehen und das darfst du nicht machen, sondern wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von ihr. Wir sind dabei, aber wir machen nicht alles mit. Als Heilige. Willst du das? Oder sagst du dir, ach, schöner wäre es eigentlich, unheilig, nicht berufen. Berufen sind wir zur Heiligkeit, um Gott und Menschen zu dienen. Heiligkeit heißt nicht absondern, sondern Heiligkeit ist eine Herzenshaltung. Gott lieben und dem Nächsten dienen. Also, was hier möglicherweise nicht zur Sprache gekommen ist, was aber Gott gemerkt hat, sie wollten die Verantwortung für ihr Leben so teilweise delegieren und sie wollten nicht heilig sein, nicht mehr anders als die anderen. Und da sagt Gott, mich haben sie verworfen. Lasst uns Leute sein, die gerne heilig sind, in seinem wunderbaren Licht leben. Was geschieht nun? Gott erwählt tatsächlich einen, sucht einen aus, der König werden soll, ein gewisser Saul, und schickt ihn, also organisiert das, dass der Samuel und Saul zusammentreffen, und der Samuel spricht ihm das zu, du wirst der König werden in Israel, er salbt ihn, das war damals üblich bei solchen Aktionen, salbt ihn mit Öl. Der Samuel weiß das also schon, dass er König werden soll. Und dann passiert Folgendes. Kapitel 10, Abvers 17. Und Samuel bot das Volk auf zum Herrn nach Mizpah. Und er sprach zu den Israeliten, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe Israel heraufgeführt aus Ägypten und ich habe euch gerettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller Königreiche, die euch gequält haben. Ihr aber habt heute euren Gott verworfen, der euch aus all eurem Unheil und von all euren Qualen rettet. Und ihr habt zu ihm gesagt, setze einen König über uns. So tretet nun vor den Herrn nach Stämmen und nach Tausendschaften. Und Samuel ließ alle Stämme Israels herantreten und es traf den Stamm Benjamin. Und er ließ den Stamm Benjamin herantreten nach seinen Sippen und es traf die Sippe der Matriten und es traf Saul, den Sohn des Kisch. Da suchte man ihn, aber er war nicht zu finden. Und sie befragten den Herrn noch einmal, ist außerdem noch einer hier? Und der Herr sprach, seht, er hält sich beim Gepäck verborgen. Da liefen sie und holten ihn von dort, und er stellte sich mitten ins Volk, und er überragte das ganze Volk um Kopfeslänge. Und Samuel sprach zum ganzen Volk, seht ihr, wen der Herr erwählt hat? Im ganzen Volk gibt es keinen wie ihn. Und das Volk jubelte und sie riefen, es lebe der König. Warum hat Gott den Saul erwählt? Ich glaube, er wollte mal zeigen, was das heißt, ein König oder einen Regierenden nach menschlichen Maßstäben zu wählen. Er war nämlich nicht nur ein Kopf größer als die anderen, an der anderen Stelle steht, er war sehr schön. Ein richtig schöner Mann. Es gab in ganz Israel keinen, der so schön war wie Saul und außerdem ein großer Mann. Kann man einen besseren König kriegen? Tatsächlich war Saul ungeeignet für diese Aufgabe. Aber er war ja groß und ein schöner Mann. Und das erinnert mich so ein bisschen an das Wahlverhalten von manchen Menschen bei uns im Land. Ich habe, das habe ich nicht erfunden, das ist wirklich wahr, mit dem Menschen mal gesprochen vor einer Bundestagswahl. Und der sagte, naja, die Partei und der, die haben eigentlich das bessere Programm, aber der ist mir so unsympathisch, ich wähle lieber den anderen. Ja, und dann bekommt man die Regierung, die man verdient, wenn es nach Sympathie geht. Schön ist natürlich, wenn man den Bundeskanzler auch noch nett findet, aber also bei seiner Wahlentscheidung, aber es kommt doch darauf an, was er will, was er vorhat, was er für eine Persönlichkeit ist. Manchmal hat man da auch nur die Wahl zwischen Zweien, die man nicht wagt. Das ist aber dann ein Sonderproblem, was wir jetzt nicht hier erörtern müssen. Aber das ist gewählt nach menschlichen Maßstäben. Groß und schön. Und es zeigte sich, wie gesagt, dass er ungeeignet war. Er führte nämlich Gottes Befehle, die er erhielt, zweimal an entscheidender Stelle nicht aus. Dann schickt Samuel Gott zum Saul hin und sagt, was hast du getan? Du solltest doch dies und jenes, das will ich jetzt alles nicht weiter ausführen. Und da sagt er, ja, aber die Leute, die wollten das. Das heißt, wegen der Leute, oder wie man so schön sagt, wegen den Leuten, hat er eigentlich sein Königtum verspielt, weil er nicht der Persönlichkeit hatte, zu tun, was er als König hätte tun müssen. Und er geht noch weiter. Samuel sagt ihm, denn Gott hat dich verworfen, es wird einen anderen König geben. Und da sagt er Saul, ja, das mag alles sein, aber jetzt für den Moment. Jetzt haben wir ja in diesem Krieg da den Sieg errungen, jetzt müssen wir Gott ein Opfer bringen. Komm jetzt mit mir, wahre den guten Schein. Den guten Schein wahren. Wenn eigentlich alles schon am Boden liegt. Kennst du das? Kennst du das aus deinem Leben, aus deiner Familie? Wir als Herausgerufene, als Heilige, müssen das eigentlich nicht tun. Schließlich, jetzt kommt der David, am Ende der Predigt, schließlich schickt Gott Samuel nochmal los und sagt ihm, du musst jetzt den Nachfolger des Samuel salben. Ihr kennt die Geschichte, hat der Stefan auch am letzten Sonntag vorgelesen oder erzählt, dass Samuel in diese Familie kommt und sagt, einer der Söhne wird der neue König und die sind dadurch begeistert und werden alle Söhne aufgestellt und zu keinem sagt Gott, der ist es. Und Samuel sagt, na sagt mal, gibt es ja nicht noch einen? Naja, der David. Den haben wir gar nicht mit hergerufen. Der kommt doch gar nicht in Frage. Aber der war's. Der, der nach menschlichen Maßstäben gar nicht in Frage kommt, der ist es, den Gott erwählt hat. Und das hat uns was Wichtiges zu sagen. Denn mancher von uns wird denken, ich die graue Maus, ich schlechter Mensch, ich bin doch unwürdig. Und dir möchte ich sagen, denke an David. Der, von dem sie es für ausgeschlossen gehalten haben, den sie gar nicht erst gerufen haben, der ist in den Augen Gottes der Mann nach Gottes Herzen gewesen. Und zwar nicht, weil er ein besonders gutes Leben geführt hat, ganz im Gegenteil, sondern weil er umkehren konnte, weil er Verantwortung übernehmen konnte für das, was er getan hat, auch für das Schlechte, um Vergebung bitten konnte. Und das ist der Maßstab Gottes. Verantwortung übernehmen für das, was ich verbockt habe, falsch gemacht habe, gesündigt habe. Ich vermute, dass keiner von uns jemals König werden wird oder Königin, aber wir sind Königskinder, Gotteskinder, Heilige, Herausgerufene. Und deshalb lasst uns nicht zurückweichen vor der Verantwortung, die wir für unser Leben haben, vor Gott und für die Not unseres Nächsten. Und lasst uns leben als Heilige, als Herausgerufene, die Gott lieben über alle Dinge. Amen.